Stell dir das mal vor. Du stehst in einer winzigen, also wirklich spärlich beleuchteten Küche. Es ist mitten in der Nacht. Und der Boden unter deinen Füßen wirft sich quasi im Sekundentakt unvorhersehbar um 45 Grad zur Seite. Mal nach links, dann wieder nach rechts.
Absoluter Wahnsinn.
Ja, total. Du musst dich halt mit einer Hand krampfhaft irgendwo festhalten, wenn du mit der anderen versuchst, Zwiebeln zu schneiden. Zwiebeln, die scheinbar komplett die Schwerkraft verloren haben und einfach durch den Raum fliegen.
Und das bei dem Lärm?
Richtig. Draußen vor der dünnen Wand brüllt ein ausgewachsener Orkan. Es ist eiskalt. Und deine einzige Aufgabe in diesem absoluten Chaos ist es, für vier andere Menschen völlig entspannt eine Bolognese zu kochen.
Und das Verrückte daran ist ja, du machst das nicht, weil du irgendwie bestraft wirst,
naja,
sondern weil das dein lang ersehnter Jahresurlaub ist.
Genau das. Und damit willkommen zu unserem heutigen ausführlichen Tauchgang in eine der faszinierendsten Originalquellen, die mir in letzter Zeit so auf den Tisch geflattert ist. Wir haben hier nämlich das echte, völlig ungeschönte Logbuch eines Segelturns aus dem Herbst 2023 vor uns.
Ein wirklich unglaubliches Dokument.
Ja. Der Titel dieser Aufzeichnungen lautet Bornholm statt Skagenrund und verfasst wurde das Ganze an Bord der Segeljacht Kalamista.
Ein Text, der oberflächlich betrachtet von einem komplett gescheiterten Plan erzählt.
Mhm.
Aber unter der Oberfläche bietet er eigentlich eine echte Meisterklasse in Sachen Krisenmanagement und Resilienz.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir begleiten in diesem Logbuch eine fünfköpfige Crew. Da sind der Skipper, dann Jens K., Jens G., Levi und besagter Smutje, also der Schiffskoch Martin.
Mhm.
Die ursprüngliche Idee der fünf Männer war eigentlich ein echter Klassiker unter Seglern. Sie wollten im späten September von der Ostsee durch den Kanal in die Nordsee und dann ganz nach Norden, um Skagen, also die nördlichste Spitze Dänemarks, zu umrunden.
Ein massives Projekt.
Absolut, ein ambitioniertes Projekt, in das monatelange Planung geflossen ist. Aber die Natur hatte da halt andere Pläne. Und unsere Frage für dich heute ist, wie gehst du damit um, wenn dein perfekt durchdachter Plan komplett in sich zusammenfällt?
Weil wenn wir uns die Faktenlage am allerersten Tag ansehen, als die Crew in Heiligenhafen noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt, da wird das Ausmaß des Problems sofort klar.
Das Wetter spielte nicht mit.
Genau. Das Wetterrouting, also diese Software, die Wind und Wellen für die kommenden Tage berechnet, die zeigte auf der Nordseeseite nur noch tiefrote Warnfarben.
Rote Farben auf See sind nie gut.
Nie. Wobei der erste Abschnitt gar nicht das Thema gewesen wäre. Den Nordostseekanal, also diese knapp 100 Kilometer bis Brunsbüttel, den fährt man ja unter Motor.
Das ist quasi nur so eine Fleißaufgabe, oder?
Richtig, reine Routine. Aber das eigentliche Problem lag am Ausgang des Kanals.
Genau, da baute sich eine Art unsichtbare Wand auf.
Eine regelrechte meteorologische Falle. Wenn sie den Kanal in Richtung dänische Westküste verlassen hätten, wären sie vielleicht noch bis Wiedesande gekommen. Aber dort zeigten die Prognosen tagelange Stürme mit Windstärke 7.
Auf der Beaufort-Skala.
Genau. Und um das mal für Nicht-Segler einzuordnen, Beaufort 7 bedeutet einen sehr steifen Wind. Wir reden hier von über 60 km/h.
Das klingt an Land schon ungemütlich.
Sie wären in irgendeinem Hafen an der Küste förmlich eingesperrt worden. Die Urlaubszeit wäre einfach verstrichen, während sie auf eine Wetterbesserung gewartet hätten.
Die vielleicht nie gekommen wäre. Aber warte mal, an der Stelle muss ich wirklich mal kurz nachhaken.
Ja?
Sie schauen sich also diese roten Wetterkarten an und entscheiden dann kurzerhand, okay, Skagen ist gestorben, wir drehen um und segeln stattdessen in die Ostsee, nach Bornholm.
Richtig.
Wenn ich mich jetzt monatelang auf Marathon vorbereite und es regnet am Tag des Rennens in Strömen und ich entscheide mich stattdessen ins Spa zu gehen, dann bin ich ja kein strategisches Genie, dann habe ich einfach aufgegeben.
Naja.
Wo verläuft denn hier die Grenze zwischen einer smarten Kursänderung und simplem Aufgeben, weil es einem einfach zu ungemütlich wird?
Das ist ein hervorragender Punkt. Aber ich sag mal, der Vergleich hinkt ein wenig. Ein Amateur hätte vielleicht genau aus diesem falschen Stolz heraus gesagt, wir sind harte Kerle, wir haben das geplant, wir ziehen das jetzt durch.
Egal was kommt.
Genau. Aber das auf See zu tun, ist keine Stärke. Das ist schlichtweg lebensgefährliche Hybris. Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Risikoabwägung der Crew.
Inwiefern?
Das ist vielmehr wie im Judo. Sie nutzen die Wucht des Gegners, in diesem Fall des Wetters, um nicht selbst zerschmettert zu werden. Sie nutzen den Schwung für eine ganz neue Richtung.
Ah, okay.
Sie ändern nicht ihren Anspruch, anspruchsvoll zu segeln. Sie verändern nur das Spielfeld.
Es gibt da auch diesen einen Satz im Logbuch von Crewmitglied Jens K., der mich in diesem Zusammenhang echt total gepackt hat. Er sagt da am Tisch: Lasst uns den Wind zum Freund machen.
Und genau das ist der psychologische Dreh- und Angelpunkt der ganzen Reise.
Wie meinst du das?
Anstatt gegen einen unüberwindbaren Widerstand anzukämpfen und den Wind als Feind zu betrachten, der diesen persönlichen Traum von Skagen zerstört, entkoppeln sie ihr Ego von diesem spezifischen Ziel.
Sie nehmen es nicht persönlich.
Exakt. Sie erkennen die Realität an. Der Wind ist einfach nur Energie. Er ist nicht gegen sie gerichtet. Und wenn diese Energie gerade extrem stark nach Osten pustet, dann nehmen sie diese Energie und lassen sich von ihr nach Bornholm tragen. Das ist radikale mentale Flexibilität.
Den Wind zum Freund zu machen, klingt in der Theorie, also beim Kuchen in Heiligenhafen, natürlich wahnsinnig poetisch.
Oh ja.
Aber als sie dann ablegen, zeigt dieser neue Freund ziemlich schnell sein wahres Gesicht. Und Romantik ist da absolut viel in Zeige.
Da wird's ungemütlich.
Es beginnt ja schon an Land mit diesen typischen banalen Verzögerungen. Sie warten ewig auf den Bus, stehen dann beim Bäcker, Junge in einer nicht enden wollenden Schlange.
Der ganz normale Wahnsinn.
Du kennst das bestimmt. Man will eigentlich das ganz große Abenteuer starten und stattdessen steht man zwischen Brötchen und Filterkaffee im Stau.
Und als sie dann endlich auf dem Wasser sind, holt sie die Realität der See sofort ein. Der Übergang von der Zivilisation in die rohe Natur ist extrem abrupt.
Das beschreiben sie im Logbuch hier auch sehr eindrücklich.
Ja, das Logbuch verzeichnet, dass sie fast unmittelbar über den Seefunk Zeugen von diversen Seenotrettungseinsätzen werden. An der Seebrücke wird eine Person vermisst.
Krass, da wurden sie sogar kurz in die Suche eingebunden, oder?
Richtig. Und dann meldet eine andere Yacht Maschinenschaden. Bei einem weiteren Boot reißt sich bei dem starken Wind das Vorsegel, also die Genua, los.
Was für ein Start.
Das ist die akustische Kulisse, dieses ständige Knistern und Rauschen des Funkgeräts, mit der sie in ihre allererste Nachtfahrt starten.
Hier wird es wirklich interessant. Wenn man Segeln nämlich nur so aus der Werbung kennt, denkt man bei einer Nachtfahrt ja an einen sternklaren Himmel.
An ein sanftes Plätschern am Bug.
Genau. Und tiefgründige philosophische Gespräche im Mondlicht. Aber die Realität auf der Kalamistar sieht völlig anders aus. Es ist einfach pechschwarz. Eine steile, richtig unangenehme Welle baut sich auf.
Und dann passiert es.
Ja. Dann schlägt das zu, was der Skipper im Logbuch wunderbar bildhaft als Neptuns unsichtbaren Hund beschreibt, der ihm da ins Schienbein beißt. Er wird brutal seekrank. Und er ist nicht irgendwo. Er liegt in der sogenannten Vorpeak.
Oh je, das muss man sich physisch mal vorstellen. Die Vorpeak ist die Kabine ganz vorne im Bug des Schiffes.
Der schlechteste Ort überhaupt, oder?
Definitiv. Das ist so ziemlich der schlechteste Ort, an dem man sein kann, wenn einem übel ist. Das Schiff bewegt sich wie eine Wippe. In der Mitte, am Mast, ist die Bewegung noch am geringsten.
Aber ganz vorne.
Aber ganz vorne im Bug wird man bei jeder Welle wirklich meterhoch in die Luft gehoben und stürzt dann hart in das nächste Wellental hinab. Der Skipper rollt dort buchstäblich hin und her und ist völlig außer Gefecht gesetzt.
Und während der Skipper dort vorne, naja, quasi ums Überleben kämpft, passiert genau das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe. Wir sind in der Kombüse bei Martin, dem Smutje.
Der Held der Nacht.
Absolut. Er fängt mitten in dieser stockdunklen stürmischen Nacht an, Bolognese zu kochen.
Weil das System der Crew einfach weiterlaufen muss. Und dazu gehört eben auch warme Nahrung, um die Körpertemperatur und vor allem die Moral oben zu halten.
Aber wie macht man das rein mechanisch? Das Schiff wirft sich ja von einer Seite auf die andere. Da fliegt doch alles runter.
Das funktioniert nur, weil der Herd auf einem Segelboot kardanisch aufgehängt ist.
Kardanisch?
Genau. Das bedeutet, der Herd schwingt wie ein Pendel frei in einer Halterung. Egal wie extrem sich das Schiff zur Seite neigt, der Herd und damit die Töpfe bleiben durch die Schwerkraft immer waagerecht.
Ah, das ist ja schlau.
Ja, aber das gilt eben nur für den Herd. Alles andere, der Koch, das Schneidebrett, die Zutaten, das gehorcht alles der Neigung des Schiffes.
Martin beschreibt das so grandios. Er versucht Zwiebeln zu schneiden, aber er merkt, dass Zwiebelwürfel auf einem schiefen Brett bei Seegang unweigerlich den Newtonschen Gesetzen folgen.
Sie rollen einfach weg.
Sie rollen und rutschen einfach ab. Dann muss er auch noch das Hackfleisch braten, weil ausgerechnet jetzt der Kühlschrank abgestellt werden musste, um Strom zu sparen.
Ein logistischer Albtraum.
Gefühlt fliegen Hackfleisch und Zwiebeln quer durch die Luft, das Boot ächzt, der Skipper leidet Höllenqualen, aber Martin steht da, verkeilt sich irgendwie in der kleinen Küche und rührt stoisch seine Soße.
Das ist eigentlich ein fantastisches Bild für eine funktionierende Gruppendynamik unter extremem Stress.
Total.
Ein zentrales Mitglied, der Skipper, fällt aus. Aber das führt nicht zum Kollaps. Die anderen übernehmen sofort. Sie fahren ein strenges Wachsystem, lösen sich pünktlich um Mitternacht und um 4 Uhr morgens ab.
Und sie müssen ja auch noch navigieren?
Ja, und das nicht nur durch den Sturm, sondern auch an sogenannten Verkehrstrennungsgebieten vorbei.
Erklärt das mal kurz, was ist das genau für diejenigen, die das nicht kennen?
Das sind im Grunde die unsichtbaren Autobahnen der Ozeane. Dort fahren die massiven, hunderte Meter langen Containerschiffe und Frachter.
Da will man mit einem Segelboot wahrscheinlich nicht hin.
Nein, als kleines Segelboot hast du dort absolut nichts verloren. Und wenn du diese Zonen kreuzen musst, ist das in der Nacht bei hohem Seegang extrem gefährlich. Du siehst die riesige Fähre, in ihrem Fall die Finnsear, vielleicht auf dem Radar oder als gigantische Lichterwand auf dich zukommen.
Gänsehaut.
Aber du musst inständig hoffen, dass der Wachoffizier dort oben auf der Brücke dein winziges Boot, das immer wieder in den Wellentälern verschwindet, auf seinem Schirm überhaupt registriert.
Und in all diesem Stress, in dieser endlosen Dunkelheit, gibt es dann diesen einen magischen Moment. Sie hören plötzlich das laute Schnaufen eines Schweinswals direkt neben dem Boot. Wahnsinn. Sie können ihn nicht sehen, es ist völlig finster, aber sie hören seinen Blas. Das ist so ein Moment, wo die Natur dir plötzlich eine ganz andere friedliche Seite zeigt.
Solche Momente vergisst man nie.
Nein, sicher nicht. Sie reißen in dieser Nacht unfassbare 140 Seemeilen ab. Einfach durchgezogen, bis sie schließlich in Rönne, dem Hauptort von Bornholm, ankommen.
Eine echte Leistung.
Und dann, völlig übermüdet, feiert die Crew einen absolut skurrilen Triumph am Kassenautomaten des Yachthafens.
Ah ja, die Hafengebühr.
Sie haben nämlich ein Mehrfachticket gelöst und freuen sich wie kleine Kinder, dass die Hafengebühr dadurch nur 34,30 € pro Nacht beträgt. Der urdeutsche Pragmatiker hat die stürmische See überlebt und freut sich über den Rabatt.
Ein wunderbarer Moment der Erdung. Aber man darf sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass die Reise damit zu einem gemütlichen Urlaubstrip wird.
Schön wär's.
Sie haben in Rönne zwar festgemacht, aber sie können sich nicht ausruhen. Denn das ständige Schachspiel mit der Meteorologie geht sofort in die nächste Runde.
Genau, ich hätte ihr an der Stelle gesagt, Boot festbinden, ab in die nächste Kneipe und für 3 Tage ausschlafen.
Das wäre der erste Impuls, ja?
Aber sie starren sofort wieder auf ihre Tablets. Und was sie da sehen, ist wirklich furchteinflößend. Ein massiver Sturm zieht heran. Wir reden jetzt nicht mehr von Beaufort 7, sondern von Böen bis zu Beaufort 10.
Und Beaufort Fing, das ist schwerer Sturm, das sind Windgeschwindigkeiten um die 90 bis 100 Stundenkilometer. An Land bedeutet das, dass Bäume entwurzelt werden können und man sich kaum noch auf den Beinen halten kann.
Und auf dem Wasser?
Auf dem Wasser ist das eine absolute Naturgewalt.
Aber warum können Sie nicht einfach in Rönde bleiben? Der Hafen ist doch geschützt. Sie könnten das Boot doch einfach mit doppelt und dreifach so vielen Leinen festmachen und abwarten.
Das könnte man denken, ja.
Warum also dieser enorme Druck, sofort wieder loszumüssen?
Wegen eines Phänomens, das man in der Seefahrt Legerwall nennt.
Okay, was heißt das?
Also Rönne liegt an der Westküste von Bornholm. Wenn nun ein extrem starker Sturm aus Westen aufzieht, drückt der Wind das Wasser und die Wellen mit voller Wucht genau auf diese Küste und in den Hafen hinein.
Ah, verstehe. Der Hafen wird zur Falle.
Exakt. Wenn du bei solchen Bedingungen an der falschen Seite der Insel, also auf Legerwall, liegst und dir auch nur eine einzige Leine bricht, wirst du unweigerlich gegen die Betonmauer oder die Steine gedrückt.
Das Boot ist dann hinüber.
Dein Boot wird buchstäblich zertrümmert. Du willst bei einem Sturm immer auf der windabgewandten Seite der Insel sein, wo das Land den Wind blockt und das Wasser relativ ruhig bleibt.
Sie müssen also buchstäblich fliehen, bevor der Sturm Rönne überhaupt erreicht. Sie verholen das Boot ein Stück nach Norden zum Hammerhafen, machen dann zwischendurch noch einen steinigen Fußmaß hoch zur Hammershusburg.
Der alten Machtzentrale der Hanse.
Richtig, weil man laut Logbuch angeblich nicht auf Bornholm war, wenn man diese gewaltige Ruine nicht gesehen hat. Und dann fliehen sie weiter um die Nordspitze herum nach Gudjem an der Ostküste.
Ein echtes Wettrennen gegen die Zeit.
Sie schaffen diese 22 Seemeilen genau in dem Zeitfenster, bevor der Sturm richtig losbricht. Und jetzt muss ich aber nochmal die Spaßbremse spielen. Also, was bedeutet das nun alles?
Wie meinst du?
Hafenhopping, ständige Flucht vor Wetterfronten, permanenter Blick aufs Radar. Ist das für diese Jungs überhaupt noch Urlaub? Das klingt für mich nach einer unfassbar anstrengenden Schichtarbeit.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, also für jemanden, der Entspannung mit dem Liegen auf einer Sonnenliege gleichsetzt, ist das schwer nachvollziehbar, das stimmt.
Ja, schon.
Aber die tiefe Befriedigung beim Segeln liegt eben nicht in der Passivität, sie liegt in der Selbstwirksamkeit. Es ist das aktive Lesen der Natur.
Das Bewältigen der Herausforderung.
Genau. Du siehst eine tödliche Gefahr auf den Wetterkarten, du triffst eine taktische Entscheidung, du führst sie physisch aus und du spürst die Konsequenz unmittelbar.
Als der Sturm dann losbricht.
Ja, als der Sturm mit Windstärke 10 losricht und das Wasser draußen vor dem Hafenpegel buchstäblich kocht, liegen sie sicher verteut in Gutjem. Im Logbuch schreiben sie, sie lagen dort wie in Abrahams Schoß.
Ein gutes Gefühl.
Diese Sicherheit ist eben kein Glück. Sie ist das direkte, verdiente Resultat ihrer eigenen Kompetenz. Das schüttet Endorphine aus, die du in keinem All-Inclusive-Resort der Welt jemals bekommst.
Aber das wirft ja eine ganz praktische Frage auf. Was machen 5 extrem handlungsorientierte Männer, wenn sie tagelang an Land eingesperrt sind und quasi zum Nichtstun verdammt werden?
Das ist der berüchtigte Hafentag.
Der Sturm tobt, ans Rausfahren ist nicht zu denken. Und wir wissen ja, dass Menschen, die es gewohnt sind, Meilen zu machen und Dinge zu kontrollieren, bei Stillstand sehr schnell unausstehlich werden können.
Interessanterweise beginnt dieser erzwungene Hafentag direkt mit einem körperlichen Nachbeben dieser extremen Anspannung.
Du meinst die nächtliche Hitzeattacke des Skippers?
Ganz genau.
Das ist wirklich eine der lustigsten Szenen im ganzen Logbuch. Der Skipper wacht mitten in der Nacht auf, ihm ist unfassbar heiß, er schwitzt, das Herz rast.
Panik macht sich breit.
Er liegt da in seiner Koje und denkt ganz ernsthaft über sein Alter nach. Er fragt sich, ob Männer auch in die Wechseljahre kommen können und ob ihn das jetzt gerade voll erwischt hat.
Bis zur großen Erkenntnis.
Ja, bis ihm langsam dämmert, dass das überhaupt nichts mit seinen Hormonen zu tun hat. Es war Martins rattenscharfe Chili Bolognese vom Vorabend. Das Chili schlägt einfach zeitverzögert und gnadenlos zurück.
Solche absurden, zutiefst menschlichen Momente sind einfach das Salz in der Suppe solcher Expeditionen.
Definitiv.
Aber aus psychologischer Sicht ist es faszinierend zu beobachten, wie die Crew diese Frustration des Wartens kanalisiert. Anstatt in Lethargie zu verfallen oder sich permanent über den Wind zu ärgern.
Was er eh nicht bringt.
Eben, das wäre eine reine Energieverschwendung, da sie das Wetter ohnehin nicht ändern können. Sie schalten stattdessen um auf pure Entdeckungslust.
Sie machen einfach das Beste aus dem Absurden. Es fängt damit an, dass sie einen Brief öffnen, den ihnen ein 7-jähriger Junge namens Tim mitgegeben hat.
Mit einem handgemalten Bild, richtig?
Genau, ein Bild ihres Bootes im Sturm. Das hebt sofort die Moral. Dann entdecken sie dänisches Lakritz, also Lakritzeis, und das essen sich zum Frühstück.
Ein Frühstück der Champions.
Das fängt wohl als skurrile Mutprobe an und wird laut Logbuch schnell zu einer echten Sucht an Bord. Jegliche Ernährungsregeln werden einfach über Bord geworfen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie anpassungsfähig wir eigentlich sind. Sie transformieren die kinetische Energie, die sie eigentlich in Segeln stecken wollten, kurzerhand in kulturelle Neubierde.
Ja, und wie? Um nicht völlig durchzudrehen, machen Sie einen Ausflug ins Landbruchsmuseum Melstedt.
Ein historisches Landwirtschaftsmuseum.
Genau, das Sie im Logbuch liebevoll Ihr Bornholmer Bullebü nennen. Das ist für mich so ein herrlicher Kontrast. 5 harte Segler, die sich gerade noch durch einen Sturm gekämpft haben, stehen jetzt tiefenentspannt in einem dänischen Bauernhofmuseum.
Und lernen was fürs Leben.
Sie lassen sich allen Ernstes demonstrieren, wie man in einer alten Holzschale mit einer massiven eisernen Kanonenkugel Senfkörner malt.
Das ist die absolute Meisterklasse im Umgang mit unerwarteten Hindernissen. Wissen und Neugierde werden einfach umgeleitet. Man taucht tief in die lokale Kultur ein, probiert den frischen Räucherfisch der ansässigen Rösterei und man nimmt sich selbst vor allem nicht mehr so wichtig.
Und das gipfelt dann in einem Moment, den man sich wirklich nicht ausdenken kann. Der Skipper, der anscheinend in seiner Jugend mal ein Politkabarett namens Zum Kuckuck gegründet hat, steht im Museum plötzlich vor einem Gehege mit echten, lebenden Schweinen.
Oh ja, die Schweine.
Und was macht er? Er fängt spontan an, aus voller Brust ein altes Schweinelied für die Tiere zu singen. Die Schweine sind völlig irritiert und die Crew lacht sich kaputt.
Aber selbst das reicht ihnen ja noch nicht ganz, um den Drang nach dem Wasser zu stillen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sie machen noch etwas völlig Verrücktes. Wenn Sie schon Ihr eigenes Boot wegen der schweren Stürme nicht bewegen dürfen, heuern Sie kurzerhand als zahlende Passagiere auf der kleinen lokalen Fähre Ertholm an.
Ein winziges Schiff, Baujahr 1967.
Genau. Und Sie fahren rüber zu den Erbseninseln nach Christiansö bei 3 Meter hohen Wellen.
Da wird man ordentlich durchgeschüttelt.
Sie rumpeln stundenlang durch diese graue Sturmsee, trinken Kaffee, werden durchgeschüttelt, nur um das Gefühl des Meeres unter den Füßen zu haben. Und das Beste kommt erst noch. Sie verbuchen die 22 gefahrenen Seemeilen dieser Fähre, danach scherzhaft in ihrem eigenen Segellogbuch.
Es zeigt einfach, dass der innere Antrieb, also diese Leidenschaft für die See, sich nicht von einem geänderten Plan stoppen lässt. Sie finden schlichtweg ein anderes Vehikel für genau dieselbe Leidenschaft.
Schön gesagt.
Sie haben den Wind wirklich zu Ihrem Freund gemacht, auch wenn dieser Freund Sie zwang, Ihr eigenes Schiff kurzzeitig zu verlassen.
Wenn wir all diese Erlebnisse jetzt mal bündeln, den Sturm, die fliegende Bolognese, das ständige Versteckspiel vor dem Orkan, das Lakritzeis und die Kanonenkugel im Museum, dann wird eines überdeutlich. Dieser Segeltörn im Herbst 2023 wird von der Crew der Calamari Star niemals durch das verpasste Ziel definiert werden.
Nein, auf gar keinen Fall.
Keiner von Ihnen wird in 10 Jahren am Stammtisch sitzen und sagen, erinnert ihr euch an den Turn, bei dem wir Skagen nicht geschafft haben? Nein. Diese Reise wird zu 100% durch die brillanten, absurden und ungeplanten Umwege auf Bornholm definiert.
Absolut.
Und hier liegt die Essenz für dich, wenn du uns gerade zuhörst. Oft sind es in unserem eigenen Leben, in unseren Karrieren oder unseren Beziehungen genau diese erzwungenen Kurswechsel.
Diese gescheiterten Pläne.
Genau, diese völlig zerschossenen Pläne, die uns zwingen, kreativ zu werden und die uns am Ende die besten Geschichten und die unerwartetsten Erfolge bescheren.
Und das bringt uns zu einem Gedanken, der das Konzept unserer modernen, komplett durchgetakteten Welt am Ende noch einmal grundsätzlich herausfordert.
Wenn wir uns ansehen, dass die mit Abstand denkwürdigsten Erfahrungen dieser Männer,
wie das Singen vor den Dänischen Schweinen,
genau, oder das Entdecken von Lakritzeis am frühen Morgen, oder das triumphale Anlegen kurz vor dem Ausbruch eines Orkans, dass all das nur passieren konnte, weil ein ursprünglicher, präziser Plan grandios von der Natur vereitelt wurde.
Dann stellt sich die Frage, wie viel Raum wir dem Scheitern eigentlich noch einräumen, oder? Zack. Wir müssen uns ernsthaft fragen, planen wir in unserem Alltag vielleicht grundsätzlich viel zu streng? Schnüren wir unser Leben beruflich wie privat so eng in Outlook-Kalender, Meilensteine und starre Ziele ein, dass wir dem Zufall, der Natur oder dem Unvorhergesehenen gar keine Chance mehr lassen, unser Freund zu werden?
Das ist ein starker Punkt.
Wenn die unsichtbaren Schienen, auf denen wir uns im Alltag bewegen, uns immer nur exakt dorthin bringen, wo wir hinwollten, verpassen wir dann nicht am Ende die eigentliche Reise?
Ein Gedanke, den man definitiv mit in den Tag nehmen sollte. Gibt es in deinem Leben vielleicht gerade einen Sturm, den du nicht bekämpfen, sondern dessen Schwung du einfach nutzen solltest?
Danke, dass du heute bei unserer Analyse dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder tief in die nächste faszinierende Geschichte eintauchen.